Eine Bild der Frau, die war letztes Jahr ein ganz spezielles Ereignis. Und das, was ich davon weitergeben möchte, ist, dass es einfach Gott die Ehre gegeben hat, weil wir nach 4 Wochen so viele Stimmen hatten, wie in all den 11 Jahren zuvor noch nie einer nach 6 Monaten. Also dem ganzen Team war nach vier Wochen klar, dass wir das Ding gewonnen haben. Und ich glaube, das war einfach wirklich, wo Gott noch so sein i-Tüpfelchen draufgesetzt hat. Es haben Christen auf der ganzen Welt abgestimmt und wir waren einfach unschlagbar. Danke für alle, die da mitgebetet, mitgefiebert haben und das miterlebt haben, und Gott sei die Ehre dafür. So, ich habe euch Bilder mitgebracht aus Madagaskar, und ich bin keine große Predigerin, ich lebe einfach dort. Und über das, was ich heute sprechen möchte, ist eine Postkarte, die ich gekriegt habe, als ich 15 war, als ich Gott noch nicht mal kannte. Und auf der Postkarte stand: Wenn Gott will, blüht ein Wesen. Und diese Karte ist mir so tief ins Herz gefallen, dass sie bis heute in meiner Küche hängt. Und das war einfach was, was ich letztes Jahr so erlebt habe, dass ich das mit euch teilen möchte. Klick. Okay, ich habe gehört, dass viele neue Leute auch hier sind, deswegen gebe ich noch einen kurzen Überblick, was Madagaskar ist, wo Madagaskar ist. Es ist eine sehr große Insel, die viertgrößte dieser Erde, die rechts im Osten von Afrika liegt. Es ist eins der schönsten Länder dieser Erde und gleichzeitig das ärmste Land dieser Erde. Und das sagt man so schnell und leicht, aber das bedeutet für uns im Alltag natürlich, dass wir mit ganz, ganz vielen extremen Situationen konfrontiert sind. Und das, was ich gelernt habe, ist, dass Gott das Extreme und die Armut, die Not nicht abschafft, aber dass er uns benutzt, um seine Hände und Füße zu sein und ihn einfach zu demonstrieren. Ein kleiner Einblick, wie schön Madagaskar sein kann. Wir haben 5000 Kilometer Küste und 90% der Tiere, die es bei uns gibt, gibt es nur bei uns. Und das macht natürlich wahnsinnig Spaß. Allerdings, ich wohne 500 Kilometer von der Küste entfernt an der nächsten Stelle und dafür brauchen wir 12 Stunden. Das heißt, wir sehen die Küste extrem selten. Aber so sieht's aus und die menschenleeren Strände geben immer wieder Möglichkeit, uns zu wundern und zu staunen, wie schön Gott die Insel und die Welt geschaffen hat. Jetzt nehme ich euch mit mehr in den Alltag. 92% der Madagassen leben unter der Armutsgrenze. Das heißt, sie haben weniger als 1,90 Dollar am Tag zur Verfügung, um ihr Leben zu bestreiten. Das wirkt sich natürlich aus in der sehr, sehr niedrigen Lebenserwartung. Wir sind umgeben von Menschen, die keine Chance auf Bildung haben und all das, was wir normal nennen würden. Du kannst einfach ein paar Bilder jetzt durchklicken. Das ist so unser Alltag. Menschen, die wir als arbeitslos sehen würden, die haben Arbeit. Die gehen nämlich den Müll durchforsten nach dem, was noch brauchbar ist und was sie noch für ihre Familien einsetzen können, was sie noch weitergeben können. Und oft schlafen die Menschen auch im und am Müll. Der wird angezündet und gibt ein bisschen Wärme. Die Hälfte vom Jahr haben wir Regenzeit, da gehen die Leute nachts schlafen, die andere Hälfte ist Winter, da wird es nachts 3 bis 5 Grad kalt. Also das heißt, wir haben 2 Extreme und nur ganz kurze Perioden zwischendurch, die besser sind. Hier sehen wir mal Vergleich Kinderwagen Madagaskar, Kinderwagen hier bei uns und ein Kinderzimmer. Wir arbeiten viel mit den Obdach- und Plastikfolien, irgendwelche Nachtlager aufschlagen. Unser Verein heißt Mobile Hilfe. Wir sind außerhalb von der Stadt, noch in Sichtweite, 20, 25 Kilometer, aber allerdings in einem ganz kleinen Dorf, das keinerlei Infrastruktur hatte, bevor wir gekommen sind. So sieht es bei uns aus. Außer uns und dem Nachbarprojekt, das von AVC Nehemia betrieben wird, eine Grundschule, gibt es keine Autos. Die Menschen laufen oder haben Ochsenkarren zur Verfügung. Und so sieht das Ganze von oben aus. Ambuvo ist ein total kleines Nest, das eigentlich völlig vergessen da lag. Und dann kam der Missionar Jean-Noël Forchelet vor 15 Jahren in dieses Dorf und hat angefangen, ein Projekt aufzubauen. Und ich habe dann von ihm die medizinische Seite übernommen. Und wir haben ein Ehepaar aus Karlsruhe, die Schule betreibt. Mobile Hilfe Madagaskar hat natürlich verschiedene Gesichter und ich erzähle euch heute über das, was in Madagaskar los ist. Alles andere dürft ihr auf unserer Homepage nachlesen, die endlich mal aktualisiert ist. Kurz bevor ich Mitte September abgeflogen bin, haben wir unser neues Teamfoto gemacht und das erschreckt mich immer wieder, weil letztes Jahr um die Zeit hatten wir 30 Mitarbeiter und dieses Jahr sind wir 70 Mitarbeiter und es ist kein Ende in Sicht, dass das nicht noch mehr wird. Ein kleiner Ausflug zurück in die Vergangenheit. Im November werden es 10 Jahre, dass ich das Gebäude vom AVC so übernommen habe. Es war ein leeres Gebäude, unten waren 3 Räume, oben war alles noch Rohbau. Die Decken sehen so aus wie bei euch, das hat mich gerade total an zu Hause erinnert. Holzbalken und oben Decken drauf, die gab es noch nicht mal dort, es war nur unten Rigips dran. Und so haben wir damals angefangen, die Krankenstation zu betreiben. Kleiner Fast Forward, 2013/14 habe ich von der Deutschen Botschaft Geld beantragt und habe den ersten Stock ausgebaut, habe die Büros dort reingemacht, eine Mauer drumherum, das ist Vorschrift an einem medizinischen Zentrum und habe für die Kinder und mich nebenan ein Haus gebaut und wir sind dann rausgezogen in den Busch. Als ich letztes Mal bei euch war, ich habe die Folien noch rausgesucht, habe ich euch erzählt, dass wir davon träumen und den Plan haben zu bauen, um ein Krankenhaus zu bekommen. Und es gab dann einen Architekt, der uns einen Plan gemacht hat mit einer Idee, wie es aussehen sollte. So war irgendwann zwischendurch mal die Idee. Aber Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Ich bin zurückgeflogen nach Madagaskar mit dem Gedanken, dass wir Ende August anfangen werden zu bauen. Aber das war nicht in Gottes Zeitplan und so haben wir alle 10 Tage, 2 Wochen den Baubeginn wieder verschoben. Es gab Unstimmigkeiten über die Finanzierung. Der AVC hat sich gewünscht, dass wir das mit dem deutschen Bundesministerium machen. Ich hatte keine Lust darauf, weil da so viele Bedingungen dran geknüpft waren. Unser Vorstand hat gedacht, ich habe den Verstand verloren, auf 200.000 Euro zu verzichten und zu behaupten, die können wir selber sammeln. Und dann gab es Probleme mit dem Landeigentum und immer so weiter. Und es hat sich durchgezogen. Und eines Tages im März, ich hatte so einen Druck auf mir, weil ich musste nach Deutschland fliegen für das Fotoshooting von der Bild der Frau und wollte nicht wieder dastehen und erzählen, wir träumen davon, ein Krankenhaus zu bauen und keiner weiß, wann es losgeht. Und wir hatten Spenden bekommen für den OP und ich musste nachweisen, dass wir die verwenden. Und an dem 19. März kam ich ins Büro und habe zu unseren Teamleitern gesagt, so Freunde, entweder wir bauen die Woche oder ich schmeiß alle Baupläne in den Müll. Jetzt ist Schluss, jetzt ist mein Limit erreicht. Wir hatten Freiwillige, die kommen wollten, alle haben mich immer angerufen, wann geht's los? Und das war der Tag, an dem ich gesagt habe, entweder diese Woche oder gar nicht. Und dann haben die mich alle groß angeguckt und dann habe ich gesagt, und übrigens, wenn wir nicht bauen, dann mache ich die Geburtshilfe zu. Wir sind konfrontiert damit, dass wir im Notfall 1 Stunde ins Krankenhaus fahren, wo vielleicht keiner da ist, keiner Lust hat, keiner auf dem Niveau arbeitet, mit dem Herz, mit dem wir gerne arbeiten würden. Und dann stand ich da und dachte nur, hups, wo kam das denn her? Das war so gar nicht geplant. Und in dem Moment kam der Jean-Noël Forchelet, der AVC-Missionar, zum Besuch vorbei und ich sagte, du kommst mir gerade recht, wir brauchen eine Entscheidung. Und er hat dann gebetet und hat gesagt, Herr, du hast das gehört, wenn du willst, dass wir bauen, die Woche, und wenn du was dagegen hast, dann gibt es einfach keine Baugenehmigung. Amen. Dann saßen unsere Teamleiter da und waren tief berührt und geschockt, wie er sich traut, mit Gott zu reden, Bedingungen zu stellen. Und das war wirklich ein Tag, der uns viel Fundament gegeben hat für die Zukunft. Ja, und ich bin gegangen und habe mich noch gewundert, wo kam das jetzt alles her? Das hatte ich gar nicht so auf dem Herzen. Aber unser Team hat den Bürgermeister angerufen und hat gesagt, wir haben ein Problem, Tanja wird ungeduldig, die Woche oder nie. Und dann hat der Bürgermeister gesagt, Mittwoch 8.30 Uhr könnt ihr die Baugenehmigung haben. Und dann haben wir gedacht, naja, schauen wir mal, ne? Kann sein, kann nicht sein. Aber wir sind mal davon ausgegangen, das wird was und haben angefangen, die Fundamente abzustecken und haben Briefe geschickt in die Dörfer, die rumrum liegen. Wir betreuen 14 Dörfer kostenlos und auf meinem Herzen war, dass aus diesen Dörfern die Männer kommen müssen für 3 Wochen und ehrenamtlich die Fundamente bauen. Das ist in Madagaskar der totale Wahnsinn, weil Madagassen geben nichts. Die sind so arm und sie haben nie gelernt zu geben und sie verstehen das Prinzip von Saat und Ernte nicht. Und ich habe gesagt, ich bin 365 Tage im Jahr rufbereit und für die Menschen da und ich brauche das Krankenhaus nicht, die brauchen es. Und wenn die nicht wollen, dann mache ich das auch nicht. Ich habe ziemlich viel Gegenwind gekriegt, aber wir haben die Briefe verteilt und haben gesagt, wahrscheinlich bauen wir ab Mittwoch und wir wollen aus jedem dieser Dörfer 2 Männer für die nächsten 3 Wochen. Die können auch durchwechseln. Mittwochmorgen kam, ich bin zum Bürgermeister gefahren, beziehungsweise als meine Tochter morgens aus dem Schlafzimmer kam, hatte sie ein T-Shirt an. Dreams will become real. Träume werden wahr. Ich dachte nur, okay Gott, ich hoffe, du hast gerade gesprochen. Das war doch alles ziemlich aufregend, jahrelang zu träumen und dann zu wissen, heute entscheidet sich hopp oder top. Ja, wir sind zum Bürgermeister gefahren und der hat uns noch ziemlich lange warten lassen, weil der Drucker keine Tinte hatte. Aber um 9.44 Uhr hatten wir die Baugenehmigung in der Hand. Und dann habe ich einen Rundruf gestartet und habe die AVC-Missionare, den Pastor von meiner Gemeinde und meine Freunde, unsere Freiwilligen, alle angerufen. Und um 10.20 Uhr war dann Spatenstich. Zu dem Zeitpunkt hatten wir genügend Geld, um den Rohbau hinzustellen. Und es gab genügend Leute, die gezweifelt haben an meinem Vorhaben, an dem, was ich kann, an dem, wie das alles klappen soll. Aber die Leute haben nicht gewusst, welche Pläne Gott hatte. Das ist die Truppe. Wir haben zusammen gebetet und Lobpreis gemacht. Das waren alle einverstanden. Das war Einheit da. Und somit war der 21. März der Tag, an dem wir angefangen haben zu bauen. Hier sieht man den Hof noch an dem gleichen Tag. Und das war ein Monat später. Dazwischen kamen tatsächlich die Männer aus den Dörfern und haben Fundamente gebaut. Und zwar, wir haben 28 erwartet, es kamen am ersten Tag 40, dann 60, dann 80. Und nach dem Wochenende standen 112 Männer da und 20 Frauen, die gesagt haben, wir haben keinen Mann, wir wollen aber auch dabei sein, lasst uns was machen. Es war sehr bewegend. Wir hatten so Kies auf dem Grundstück, um Wege zu machen. Das haben die Kinder eingesammelt nachmittags nach der Schule. Es war wirklich ein Projekt, das von Anfang an von diesem Dorf selber in die Hand genommen wurde. Nachdem die Fundamente abgeschlossen waren, haben wir den Männern Arbeitsverträge gegeben. Wir hatten 80 Bauarbeiter, die täglich mit Badelatschen oder ohne Schuhe zur Arbeit kamen und mich auf die Knie gebracht haben, zu beten, dass sie das alle überleben. Aber sie haben es alle geschafft. Eine Sache, die uns immer wichtig war, war auch unsere Bauarbeiter und das ganze Dorf immer wieder darauf hinzuweisen, dass Gott unser Grundstein ist und der Grund, warum wir da sind. Und wann immer es Bauabschnitte gab, haben wir irgendwo einen Platz gefunden und haben in dem nicht fertigen Gebäude Lobpreis gemacht. So sah das Ganze Ende Juli aus und weil ich es gern einheitlich habe und unser Dach in dem bestehenden Gebäude nicht stark genug war für die Solaranlage, die wir brauchten, haben wir dann nochmal schnell das Dach abgedeckt. Das hat sich eine Hebamme so ausgedacht, dass es schnell geht. Unser Bauingenieur hat dann etwas geschwitzt, aber nach 2 Wochen hatten wir dann auch wieder ein Dach auf dem alten Gebäude. Und wieder war der Moment gekommen, wo wir alle Bauarbeiter im Flur unten mit unserem Lobpreisleiter aus der Gemeinde eingeladen haben, Gott die Ehre zu geben für das, was passiert ist. Ja, das Gebäude ist einfach unaufhaltsam weitergewachsen. Das ist unsere Kapelle. Zwischen dem alten Gebäude und dem Krankenhausteil haben wir diesen Verbindungsbau und der ist im Zentrum. Der hat von morgens und abends Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Das ist unsere Kapelle und da waren wir das erste Mal drin. Da gab es eine Decke, dass keiner mehr durchfallen konnte. Es gab noch keine Türen, es war nicht verputzt, aber wir waren da und haben Gott die Ehre gegeben. Ja, das Ganze nahm immer mehr Gestalt an. Das war im September. Wie man sieht, die eine Hälfte vom Dach war schon gedeckt und wir hatten dann endlich eine Solaranlage drauf. In Ambuvu gibt es keine staatliche Strom- und Wasserversorgung. Das heißt, wir hängen komplett von unserem eigenen Brunnen ab und von dem Strom, den wir von der Solaranlage bekommen. Und wir hatten vorher auch eine kleine Anlage, die uns täglich ans Limit gebracht hat oder die wir ans Limit gebracht haben. Und sobald dann ein Stück Dach fertig war, haben wir die Solarfirma angerufen und gesagt, los, komm. Und jetzt haben wir genügend Strom. Now. Die Gruppen wurden größer, die Bauarbeiter, unser Team, die Patienten. Ja, das ist ein Video von einem ganz besonderen Tag, nämlich Mitte Dezember habe ich dann beschlossen, dass wir über Weihnachten Baupause machen. Und vorneweg noch gesagt, mein Plan war, in einem Jahr dieses Gebäude zu bauen, falls wir dann das Geld hätten. Das Geld ist uns nie ausgegangen. Die Männer, die mehr Bauverstand haben als ich, haben müde gelächelt und gesagt, 2-3 Jahre, das wird alles so nichts, was sie sich vorstellt. Und Mitte Dezember habe ich gesagt, am Freitag vor Weihnachten, das war der 21. Dezember, ist Schluss. Dann ist 2 Wochen Pause. Wir haben jetzt gearbeitet, wir haben hart gearbeitet, es gibt eine Pause für alle. Und dann hat irgendjemand mich angeschubst und gesagt, merkst du was? Der 21. Dezember war auf den Tag genau, 9 Monate nach dem Spatenstich. Und es war dann klar, dass wir an diesem Tag nicht nur eine Baupause machen, sondern dass wir fertig sein werden mit dem Bau. Und das hat uns doch alle sehr berührt, von der Hoffnung auf einem Jahr, die Gegenseite denkt 2-3 Jahre und Gott hat einen draufgesetzt und hat wie eine Schwangerschaft uns in 9 Monaten dieses große Krankenhaus bauen lassen. Und in dieser Lobpreiszeit, die wir gerade gesehen haben, hat unser Lobpreisleiter gesagt, geht mal 2 und 2 zusammen und sprecht darüber, was ihr dieses Jahr Großes mit Gott erlebt habt. Und er und ich kamen zusammen und er sagte, ach, die brauche ich ja gar nicht fragen. Und ich habe gesagt, doch, frag mich, weil ich hatte große Träume, ich hatte wilde Träume, ich hatte die verrücktesten Ideen und ich dachte wirklich, ich habe mit Gott geplant, aber Gott hat all meine großen Träume in den Schatten gestellt und hat uns finanziell und zeitlich mit den Leuten, mit Material so überrascht, das hätte keiner jemals für möglich gehalten, dass wir in der Zeit so ein schönes Krankenhaus dahinstellen. Und das möchte ich einfach euch weitergeben, dass Gott unsere größten Träume auch in Schatten stellen kann. Mitte Januar, am 16. Januar, hatten wir dann die Eröffnung vom Krankenhaus und in Madagaskar wird immer mit diesen aus Naturmaterialien gemachten Besen gekehrt. Und diese Besen haben mich natürlich immer auf der Baustelle an meine Postkarte erinnert, wenn Gott will, blüht ein Besen. Dann habe ich unseren Fahrer losgeschickt und habe ihn 150 Besen kaufen lassen und habe ihn nochmal losgeschickt und habe ihn einen ganzen Allrad voll mit bunten Blumen kaufen lassen. Und morgens um 6 haben wir uns getroffen und das ganze Team hat dafür gesorgt, dass bei uns in Ambufu die Besen geblüht haben. Und jeder, der gekommen ist, ob das Botschafter war oder der Gesundheits- und Außenminister, jeder Bürgermeister, jeder, der da war, weiß, dass Gott bei uns in Ambufu die Besen blühen lässt. Da sieht man die hochoffiziellen Leute. Die Veranstaltung mussten wir machen, aber nachmittags hatten wir dann richtig Spaß mit den Kindern und den Leuten aus dem Dorf. Wir haben nämlich den Kinderevangelisten eingeladen und haben Hüpfburgen bestellt in einem Dorf, in dem Kinder noch nie Strom gesehen haben. Die meisten waren noch nicht weg, haben noch nie in einem Auto gesessen und für die haben wir richtig Spaß gemacht, weil wir A, die Kinder erreichen wollen und wir immer mit den Kindern arbeiten und B, auch als Dankeschön für die Eltern, die mitgearbeitet haben, die einfach ihr eigenes Krankenhaus gebaut haben. Und dieser Tag hat auch weitreichende Folgen gehabt, denn es war mitten in der Regenzeit und es hat jeden Tag geregnet ohne Ende. Und montags kam jemand vom Team und sagt zu mir, Tanja, was ist denn eigentlich Plan B für Mittwochmittag, wenn die Kinderevangelisation ist und die Hüpfburgen und es wird regnen? Und wir hatten ein Ärzte-Ehepaar am Tisch sitzen aus Deutschland, Atheisten, die aber auch schon gemerkt haben, dass bei uns die Besen blühen. Und ich habe gesagt, Plan B ist, dass wir jetzt auf die Knie gehen und beten und Gott ganz klar darum bitten, dass er keinen Regen schickt, weil wir erwarten Hunderte von Kindern und es gibt keinen Plan B. Plan B ist kein Regen. Dann haben die zwei mich so ein bisschen angeguckt und geschmunzelt. Wir haben gebetet und es hat Montagabend geregnet ohne Ende. Die Straßen waren Flüsse und wir haben gebetet, dass es Dienstag auch schon nicht regnet, dass der Boden trocknet und es alles nicht so schlammig ist. Und der Dienstag kam und ich merkte nachmittags, wie sie immer auf die Uhr gucken und auf die Wolken. Es kamen aber keine Wolken. Es hat tatsächlich Dienstag und Mittwoch nicht geregnet und Donnerstag hatten wir wieder Flüsse vorm Haus. Und diese Atheisten sind dann nach Hause geflogen und haben gesagt, sie werden ihr Leben nochmal überdenken, weil sie gesehen haben, dass es Gott tatsächlich gibt. Ja, das war unser Abenteuer letztes Jahr. Jetzt gehe ich ein bisschen nochmal eins zurück gerade, Entschuldigung. Wir haben 9 verschiedene Projekte, die wir betreiben und alle klar definiert mit 4 verschiedenen Zielen. Genau, eines unserer Ziele ist die Fortbildung von einheimischem Personal. Wie ihr vielleicht gesehen habt, sind auf dem Foto hauptsächlich madagassische Menschen zu sehen. Es gibt eine Holländerin und mich, die als Ausländer permanent da sind. Jantin macht die Finanzen, ich mache alles andere, Medizin und Verwaltung. Und unsere 68 Mitarbeiter sind alle Madagassen, die von uns bezahlt werden und einen Arbeitsvertrag haben. Und dann haben wir jeweils ungefähr 5 bis 10, manchmal auch 15 Freiwillige aus Europa, aus USA, die kommen und uns helfen, unser lokales Team besser zu machen. Hier sehen wir Hebammenfortbildung mit der Frau, die mich vor über 20 Jahren zur Hebamme ausgebildet hat. Sie ist in Rente und kommt 2-mal im Jahr und hilft aus unsere Hebammen und um andere Hebammen von anderen Projekten besser werden. Das ist auch total wichtig, weil eine Hebamme in Madagaskar nach ihrer Ausbildung ungefähr so viel Wissen hat wie eine Frau in Deutschland nach einem Geburtsvorbereitungskurs. Wir haben auch deutsche Ärzte. Hier sehen wir einen Oberarzt aus Hamburg, der 2-mal im Jahr bei uns vorbeikommt und schon seit 20 Jahren in der Entwicklungshilfe in medizinischen Projekten tätig ist und auch einfach immer wieder per Telefon für uns und unsere Ärzte Ansprechpartner ist, wenn wir nicht weiterkommen. Hier haben wir mit dem ganz großen Team den Ablauf von einem Kaiserschnitt geübt, weil den können wir jetzt machen, nachdem wir ein großes Krankenhaus gebaut haben. Und jeder darf dabei sein, die Freiwilligen und die Männer in grünen T-Shirts, das sind unsere Elfen, die haben nämlich die Schlüssel. Das Krankenhaus hat 80 Türen und es gibt genau 80 Schlüssel, weil in Madagaskar existiert das System von Generalschlüsseln nicht. Das heißt, wir haben einen Angestellten, der den ganzen Tag mit irgendwelchen Schlüsseln rumrennt und den Leuten, die in die Zimmer dürfen, die Türen aufschließt und wieder zu. Aber die werden ab November auch im 24-Stunden-Dienst sein, weil wir dann den OP in Betrieb nehmen und dann eben auch noch nachts mehrere Türen offen brauchen. Und deswegen sind die auch mit einbezogen in die Fortbildung. Eines unserer Ziele ist, uns in die Kinder zu investieren. In Madagaskar leben 26 Millionen Menschen und die Hälfte davon ist unter 15 Jahre alt. Ist einerseits eine Katastrophe, andererseits eine Riesenchance, weil das die Zeit ist, wo Entscheidungen für Leben getroffen werden, wo wir in die Leben reinsprechen können und deswegen arbeiten wir ganz, ganz viel mit den Kindern. Heißt, dass jedes medizinische Projekt von uns auch mit christlichen Sozialarbeitern bestückt ist und die dann mit den Kindern arbeiten. Wenn unser Hebammenmobil 4-mal die Woche nachts in die Stadt fährt, warten die Kinder schon immer auf der Straße. Und für die meisten Kinder ist das der einzige Zeitpunkt in der Woche, an dem sie Kinder sein dürfen. An dem sie im Mittelpunkt stehen, wo mit ihnen gesungen wird, gespielt wird, wo ihnen Bibelgeschichten vorgelesen werden, wo sie beten, wo sie ihr Herz ausschütten dürfen, wo sie in den Arm genommen werden und wo sie einfach Kinder sein dürfen. Das Ganze haben wir jetzt viele Jahre am Straßenrand gemacht, neben dem Hebammenmobil, während die Eltern gewartet haben. Und jetzt, hier sieht man, wie wir das in Ambuvu bei uns in der Kapelle machen, weil auch die Kinder im Dorf Kinder von Eltern sind, denen es an vielen Dingen mangelt, Zeit, Verständnis, Geld, Erziehung. Genau, und jetzt haben wir auch seit einem Jahr hatten wir das erste Mal eine FSJlerin und mit der haben wir Babyclubs ins Leben gerufen, wo wir Kinder ab 6 Monate, bis sie dann in den Kindergarten kommen mit 3, 4 Jahren, einfach kommen lassen, um zu spielen. Dass sie lernen, mit ihren Fingern auch was anderes zu machen als nur Stöckchen und Steinchen. Das ist total gut, aber wir haben gesehen, das hilft ihnen auch räumliches Vorstellungsvermögen mit Würfelbechern und Bauteilen und Lego und Puzzle zu spielen. Und hier ist unsere neue, ganz neue Einrichtung. Wir haben nämlich einen großen Sprinter aus Deutschland gekauft. Der ist jetzt mit speziellen Sitzen ausgebaut und mit einer Solaranlage. Und seit letzter Woche finden die Kids Clubs nicht mehr am Straßenrand statt, sondern in unserem Auto drin. Und es war eine Riesenfreude zu sehen, wie Kinder dann das erste Mal auf weißem Papier und sauberem Untergrund malen durften. Obwohl dieses Land so voll ist mit Kindern, es gibt kein kindgerechtes Umfeld und Kinder sind einfach für Familien eine Riesenherausforderung. Immer gerne willkommen, aber dann doch auch ein großer Klotz am Bein und kriegen nicht die Aufmerksamkeit, die ihnen gebührt. Unser weiteres Ziel ist, medizinische Behandlungen ermöglichen. Das machen wir einmal nachts mit den Obdachlosen in der Stadt, die aus finanziellen Gründen keine Möglichkeit hätten, zum Arzt zu gehen. Und andererseits mit unserem Flugzeug, mit unserem Hebammenmobil, Zahnarztmobil in abgelegenen Dörfern, wo Menschen überhaupt keinen Zugang hätten, weil die nächste medizinische Einrichtung 20, 25 bis zu 90 Kilometer weit weg ist. Unser Krankenhaus ermöglicht dieses Jahr natürlich nochmal ganz, ganz neue Dinge. Ich habe einige Krankengeschichten. Runjutina hatte 3 frühgeborene Babys, die alle verstorben sind. Und sie lag wochenlang bei uns. Wir haben es geschafft, das Baby bis 3 Wochen vorm Termin im Bauch zu halten. Und wie man sieht, haben wir ein gesundes Mädchen bekommen. Und Mama, Papa und die Kleine sind glücklich und wohlauf. Unsere Emma ist zum 5. Mal schwanger, hat ein 10-jähriges Mädchen und alle anderen 3 Kinder hat sie eine Fehlgeburt gehabt. Also ein ganz, ganz kostbares Baby. Und Emma lag schon viele, viele Wochen bei uns. Und jetzt gerade am Freitag habe ich das neue Foto bekommen mit großem Bauch. Sie hat noch 7 Wochen bis zur Geburt. Und unser Deal ist, wenn sie auf mich wartet, dann machen wir eine Party, wenn ich dann da bin. Ja, Jaingu hat 6 Kinder geboren und alle verloren, alle gestorben. Die haben wir dann bei uns einkassiert und untersucht und das war ein sehr süß-saurer Moment. Wir haben nämlich dann rausgefunden, warum sie die Kinder verliert. Sie hatte Syphilis. Und eigentlich ist das ja keine tolle Neuigkeit, jemandem mitzuteilen. Für uns und für sie war es aber toll, weil wir das mit weniger als 10 € behandeln konnten und sie dann anschließend ihr 7. Kind geboren hat und das lebt. Der Kleine ist Ende November geboren und jetzt war sie im September da, hat ihn nochmal vorbeigebracht. Wir halten immer Kontakt mit den Familien, um einfach die Kinder von Anfang an gut zu begleiten. Miura und ihr Mann hatten ein frühgeborenes vor 3-4 Jahren mit 1800 Gramm und letztes Jahr habe ich sie begleitet, als sie in der 26. Schwangerschaftswoche Zwillinge auf die Welt gebracht hat, die beide verstorben sind. Und jetzt, als sie wieder schwanger war, haben wir sie einfach auch durch die Möglichkeit im Krankenhaus gut behandeln und konservieren können. Und Ende Juni am madagassischen Nationalfeiertag kam dann ihr erstes großes, gesundes, starkes Kind zur Welt. Wir sind zwar ein geburtshilfliches Krankenhaus, aber da wir den Menschen ja komplett sehen, haben wir immer wieder auch andere Fälle. Hier sehen wir den ersten Zwilling von unserem Mitarbeiter Christoph. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere, Christoph ist der Mitarbeiter, der das ganze Bein aufgerissen hatte, den wir vor 3,5 Jahren versorgt haben und der auch nur lebt, weil Gott viel Gnade hatte und wir oft verrückte Dinge tun. Der Kleine hat sich wie ganz oft heißes Wasser übergezogen. Wir haben jedes Jahr mehrfach so schlimmst verbrannte Kinder. Und in Zusammenarbeit mit den deutschen OP-Teams, die dann immer kommen, betreuen wir die und machen alle 2 Tage Verbandswechsel. Und nach 2,5 Monaten sah das Ganze dann so aus. Ist total gut verheilt und das Schöne ist, alles, was wir machen, ist sauber halten und dann mit Creme das Ganze versorgen, dass es feucht bleibt und wieder die Haut gut nachwächst. Und der Kleine mag uns immer noch, obwohl der natürlich viel Schmerzen bei uns hatte. Hier nochmal das Vorher-Nachher-Bild. Für uns ist es wichtig, dass wir solche Familien betreuen können, weil in Madagaskar ist es dann Sitte, zum Zauberdoktor zu gehen und der schmiert dann Zahnpasta rein oder Zucker oder ein bisschen Asche mit Kudung gemixt, also dumm und dümmer sozusagen. Und für die Familien ist es oft eine große Herausforderung, zu uns zu kommen und neue Wege zu gehen, aber die Ergebnisse sprechen dann für sich und es gibt uns natürlich die Möglichkeit, wirklich in die Familien, in die Leben reinzusprechen, Jesus mit ihnen zu teilen und ganz neue Grundsteine zu legen. Hier ist das, die Geschichte von unserem Sarah, der am Pfingstmontag seinen Fuß unter den Hinterreifen vom LKW bekommen hat und dann, weil es Pfingstmontag war, leider von nicht von dem Professor, sondern von seinen Assistenten versorgt wurde, die den Fuß sehr ungünstig amputiert haben. Und Sarah lag dann 4 Wochen im Krankenhaus, bis wir ihn zu uns verlegen konnten, wo er auch nochmal 4 Wochen lag. Und dann haben wir ihn nach Hause schicken dürfen. Ganz rechts sehen wir noch einen von unseren Elfen, nämlich den Christoph mit dem offenen Bein. Die beiden sind dicke Freunde geworden, weil Christoph weiß, wie es ist, wenn man Angst um Körperteile hat, wenn man Verbandswechsel kriegt, die furchtbar wehtun. Und die beiden haben jeden Tag ein bisschen Zeit miteinander verbracht. Und das ist was, was uns immer total auf dem Herzen liegt, dass auch unsere, die Wächter, die Gärtner, die Putzfrauen, die Helfer eingebunden sind in die Arbeit und wir das als Team gemeinsam machen. Weil jeder hat was zu geben und jeder von denen darf und muss auch wachsen und muss einfach Teil sein von dem, was wir dort bauen. Dann kam der Tag nach über 2 Monaten, als wir Sarah nach Hause gebracht haben und es sind sehr, sehr viele Tränen geflossen. Nicht das erste Mal, wenn wir Kinder heimschicken. Er wollte nämlich lieber bei uns bleiben, weil es im Krankenhaus schöner ist als zu Hause. Wir haben dann einen Aufruf gestartet und haben jetzt Spenden gekriegt und helfen der Familie, das Haus wieder in einen Zustand zu bringen, in dem man doch etwas sicherer leben kann. Die Eltern sind keine Unbekannten für uns. Genau heute wird das 9. Kind von ihnen 1 Jahr alt. Das ist heute vor 1 Jahr bei uns geboren. Und war für uns jetzt nochmal ein Grund und eine Möglichkeit zu schauen, dass sie wirklich jetzt auch Familienplanung machen und Verhütungsmittel nehmen. Und für uns ist es immer schön zu sehen, wenn der Kreis rund ist, wenn wir sehen, die Babys werden geboren, die Familien kommen und wir haben Kontakt. Und wenn wir dann auch einer Familie, die in ganz, ganz schlimmen Umständen lebt, wieder auf die Füße helfen können. Ja, unser neues Krankenhaus, unsere neuen Geräte geben uns ganz neue Möglichkeiten. Wir hatten dieses Jahr schon 3 ganz extreme Frühchen. In der Regel verlegen wir alle Kinder, die unter 1500 Gramm sind, in die Kinderuniklinik. Dort herrschen katastrophale Zustände, aber wir konnten es halt auch nicht und wir haben oft nicht das richtige Personal dafür oder die Ausbildung dafür. Aber dieses Jahr im Mai ist was Verrücktes passiert. Da stand nämlich freitags abends eine Familie mit riesen Decken an Bergen an Decken vor der Tür abends um 5 und raus kam ein 1300 Gramm Baby, das die Kinderuniklinik uns zuverlegt hat. Weil sie jetzt wissen, dass wir bessere Geräte und Ausstattung haben und dass wir diesen Kindern eine 1:1 Betreuung geben können, müssen, wollen, während im Krankenhaus oft eine Krankenschwester für 10 bis 15 Kinder zuständig ist und das deswegen passiert, dass Kinder selbst dort auf der Intensivstation verhungern, weil die es nicht schaffen, die Kinder alle zu versorgen. Also ist menschlich unmachbar. Und ist für uns natürlich eine Riesenherausforderung. Wir brauchen plötzlich ganz viel mehr Personal. Wir haben eine tolle Oberärztin in Aschaffenburg aus der Neugeborenen-Intensiv, die ich noch nie getroffen habe. Die habe ich irgendwann mal angerufen und habe gesagt, ich habe ein Problem, ich habe ein Kind und Geräte und keine Ahnung. Und dann ist die eingestiegen und hilft uns jetzt immer. Und man muss fairerweise sagen, 2 von unseren extremen Frühchen sind jetzt in unserem Fanclub im Himmel und warten auf uns. Die haben es nicht geschafft. Aber unser letztes Frühchen, der ist jetzt 3 Wochen alt heute. Der ist mit 1450 Gramm geboren und ist ein ganz großer Kämpfer und wiegt jetzt fast 1600, hat sich durchgekämpft und unser Team leistet rund um die Uhr Unglaubliches für ihn. Ja, ganz neue Möglichkeiten tun sich auf mit unserem OP. Im Februar hatten wir das erste Mal ein Team aus Deutschland, da die bei uns das erste Mal operiert haben. Ich arbeite mit dem Team schon viele Jahre. Dann waren wir immer in anderen Krankenhäusern, die operieren Lippen, Kiefer, Gaumenspalten und Fehlbildungen an Händen und Füßen. Und am Abend, als wir gerade alle dabei waren, uns zu verabschieden, kam eine Frau, die einen Kaiserschnitt brauchte. Wir hatten alle da, die wir gebraucht haben. Und dann haben wir in großer Aufregung den ersten Kaiserschnitt gemacht und sehr erfolgreich. Mama und Baby wohlauf, keine Komplikationen. Das war eine richtig große Ermutigung. Und dann haben wir aber auch gesagt, jetzt machen wir erstmal Pause. Wir müssen unser Team dahin führen, dieses Krankenhaus gut zu betreiben. Und jetzt derzeit ist der OP geschlossen, während ich weg bin, aber in den 3 Wochen vor meiner Abreise hatte ich den Wunsch, dass wir 1, 2 oder 3 Kaiserschnitte mal machen können, um zu wissen, es geht, um allen die Idee zu geben, was kommt, wenn ich wieder da bin. Und weil Gott uns nie nur das Minimum gibt, hatten wir nicht nur 1, 2, 3, sondern 5 Kaiserschnitte. Und ich hatte nach dem ersten schon das Gefühl, okay, Gott hat mich gehört. Und dann habe ich die Sauerstoffflaschen abgebaut, weil ich gehe ja und brauchen wir nicht. Die habe ich dann immer wieder aufgebaut. Und nach dem 5. haben wir gesagt, jetzt ist aber Schluss. Also wir wissen, der OP funktioniert. Und wir haben einen ganz, ganz tollen madagassischen Arzt, der auch richtig fit ist. Er ist Christ, das heißt, er ist menschlich fit, hat einen tollen Charakter und hat super medizinische Qualitäten. Die hat er, das ist sehr ungewöhnlich in Madagaskar, aber er hat viele Jahre in einem Missionskrankenhaus mit Engländern und Schweizer Ärzten gearbeitet und ist wirklich fit und wird jetzt ab November, wenn ich dann wieder zurück bin, bei uns einsteigen und nicht nur der Chirurg sein, sondern der ärztliche Direktor, der dann auch unsere anderen Ärzte und die Krankenschwestern einfach weiterführt und überwacht, dass sie Sachen sterilisieren, dass die Hygiene einfach auch passt und dass Menschen insgesamt gut behandelt werden. Ja, das letzte definierte Ziel für uns ist, die medizinische Ausstattung zu verbessern. Und ich habe einfach mal ein paar Bilder von uns im Krankenhaus und andere Plätze gegenübergestellt. Ich habe die besseren aus Madagaskar genommen, um die Kontraste nicht noch schlimmer zu machen. Das ist die frisch renovierte Patientenzimmer in einem anderen Krankenhaus und eben bei uns. So können Kreissäle aussehen. Ich habe auch schon deutlich schlimmere gesehen. Unser OP verleitet madagassische Chirurgen und Anästhesisten immer dran zu glauben, dass sie kurz in Deutschland sind. Alle Ärzte, die sich vorgestellt haben, um bei uns zu arbeiten, sind in Tränen wieder rausgegangen, weil wir einfach komplettes Material, sowohl Geräte als auch Verbrauchsmaterial haben und sie wissen, bei uns kann gearbeitet werden. Unser OP-Tisch und der im öffentlichen Krankenhaus. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass bei uns jedes Zimmer eine andere Farbe hat. Liegt daran, dass ich mir überlegt habe, in welcher von den 4 Sprachen, die wir jeden Tag gebrauchen, wir an welche Tür welchen Namen schreiben, um dann zu merken, dass die meisten Patienten und selbst unsere Angestellten nicht mal lesen und schreiben können. Und dann kamen wir auf die Idee zu sagen, es kriegt jedes Zimmer einfach eine Farbe. Dann müssen die Leute den gelben Punkt suchen und den grünen Punkt. Und dann haben wir jedes Zimmer in einer anderen Farbe gemacht. Und da unsere ganzen Inneneinrichtungen, auch die Bettwäsche und alles gespendet wurden, haben wir es dann tatsächlich geschafft, dass jedes Zimmer auch die Wäsche in der komplett richtigen Farbe hat. Das heißt, dass jetzt jeder, fast jeder, sieht, wenn da ein Berg voll lila Wäsche liegt, dann geht das in den lila Kreissaal. Und wenn ich dann gelbe Wäsche im türkisen Kreissaal finde, dann weiß ich, irgendwas hat nicht geklappt. Und weil ja Gott immer einen Humor hat, hat unser Christoph, der mit dem kaputten Bein und dem verbrannten Zwillingsarm, der hat auf der Baustelle dafür gesorgt, dass alle Geräte immer morgens ausgepackt wurden, abends sauber gemacht und weggepackt. Und als ich ihm gesagt habe, hör zu, die Baustelle ist zu Ende, wir brauchen einen neuen Arbeitsplatz für dich, du wirst jetzt Assistent vom Mechaniker, dann hat er mich angeguckt und völlig entschlossen behauptet, nein, er arbeitet in dem Krankenhaus. Und wenn er putzt, er arbeitet in dem Krankenhaus. Und dann haben wir ihn zum Elfen gemacht, der hilft. Und Christoph ist unser treuster und fleißigster Mitarbeiter, der weiß, dass er lebt, weil wir da waren und weil Gott eingegriffen hat. Und Christoph hat immer die falsche Wäsche ins falsche Zimmer gebracht, immer. Und ich denke nur, was ist es? Ne? Ich meine, das ist nicht Mangel an Motivation. Was haben wir denn? Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben es geschafft, einen von 200 Farbenblinden in Madagaskar auf die Position zu setzen, die Farben sehen müssen. Und Christoph hat nie im Leben verstanden, dass er farbenblind ist. Der sieht schwarz und weiß, der sieht keine anderen Schatten, der sieht nur schwarz und weiß. Und wir haben uns halb kaputt gelacht und ihn dann gefragt, was hast du denn gedacht, als wir gesagt haben, bring das ins rote Zimmer? Ich habe es einfach nicht verstanden und dann hat das einfach irgendwo gebracht. Ja, wir haben für den OP und für das Baby-Intensivzimmer so einen Reanimationstisch mit Beatmungseinheiten. In ganz Madagaskar gibt es 1 bis 2 Beatmungseinheiten, bei uns gibt es 4. Einfach nur, um zu zeigen, wie Gott uns ausgestattet und gesegnet hat. Ja, zurück 2017 war ich hier mit einem großen Traum. Ich habe auf meiner Rundreise durch Deutschland damals viel Kopfschütteln und Fragezeichen gesehen. Und nochmal, wie es heute aussieht. Man kann eine gewisse Ähnlichkeit erkennen. Eigentlich ist alles viel, viel besser geworden, als wir es damals erträumt und erhofft hatten. Wenn Gott will, blüht ein Besen. Und ich möchte euch noch kurz eine Geschichte erzählen. Die Andrea war letztes Jahr im September bei uns und an einem Sonntagabend saßen Andrea, meine Kinder und ich auf der Couch und ich habe gesagt, am Freitag ist das Geld leer für den Bau. Ne? Also wir hatten ja geplant, nur den Rohbau zu machen und dann, es ging aber immer weiter. Im September war unten schon die Patientenzimmer fast eingeräumt und oben war das Dach nicht drauf. Also es lief einfach und da wird das Baugeld ein bisschen eng und knapp. Und wir haben zu viert gebetet und haben gesagt, Herr, mach was. Ich müsste E-Mails schreiben, Leute kontaktieren, dafür habe ich keine Zeit. Und am nächsten Morgen rief mich die Frau, die damals unser deutsches Büro gemacht hat, an und sagt, du musst mal schnell diesen Mann anrufen, der will Geld spenden, dass das Krankenhaus fertig wird. Und dann sage ich, okay. Und dann sagt sie, ich habe dem gesagt, wir brauchen noch 120.000 Euro. Und ich habe fast Schnappatmung gekriegt, weil ganz schön mutig. Und vor allem, ich dachte, wir brauchen noch ungefähr 60.000 Euro. Und dann habe ich diesen Mann angerufen, den ich nicht kannte, der nicht Christ war, der uns einfach irgendwo im Internet gefunden hat. Und der hatte sich in den Kopf gesetzt, dass dieses Krankenhaus fertig werden soll. Und lange Rede, kurzer Sinn, er hat dann in den nächsten Tagen 60.000 Euro auf Better Place gelegt und wir haben Leute motiviert zu spenden und mit seinem Geld wurde die Spende verdoppelt. Und bis Ende Januar war wirklich alles, alles, alles fertig. Also ich hatte dann geplant, später mal ein Dach über die Container zu machen, aber es war alles fertig und es war alles bezahlt und meine wildesten Träume sahen mal wieder lächerlich klein aus, weil Gott einfach größer ist. Ja, ich habe vorhin den Bibelvers genommen, unsere Gedanken sind nicht seine Gedanken. Das hat in dem Moment gezählt und war richtig, als Gott meine Baupläne nach hinten verschoben hat. Es hat aber auch gezählt, als unser Krankenhaus fertig war. Schneller, besser, schöner und mit ganz, ganz vielen Wundern. Und ich möchte euch damit einfach ermutigen, dass wenn Dinge nicht so laufen, wie wir sie geplant haben, das Vertrauen zu haben und zu wissen, dass es Gott einfach immer besser weiß. Und so wie wir vorhin gesungen haben, du siehst viel weiter als wir, das haben wir ganz, ganz praktisch oft erlebt. Ja, es gibt natürlich auch eine Zukunft. Der nächste große Schritt für uns ist jetzt eben, dass wir ab November alle Kaiserschnitte bei uns machen wollen. Es werden wahrscheinlich nie alle werden, weil manche Fälle einfach zu verfahren sind. Wir haben kein Labor und keine Blutbank, aber die meisten. Heißt, neuer Glaubensschritt, noch 2 Chirurgen anstellen, 3 Anästhesisten, 2 OP-Schwestern. Das Team wird weiter wachsen. Neue Verantwortung, neue Herausforderung. Und wer A sagt, der muss auch B sagen, weil jetzt haben wir ungefähr 400 Schwangerschaften, die wir betreuen, sprich auch 400 Kinder und die bringen wir deutlich besser und gesünder zur Welt, aber die werden später auch mal krank und wir haben jetzt auch immer wieder Frühgeborene und im Juni war eine Nacht, in der ich aufgestanden bin, wo die Hebammen mich nicht gebraucht haben, weil es einen Notfall gab, sondern weil wir so viele Patienten hatten, dass sie es nicht mehr schaffen konnten. Und in dieser Nacht hatten wir dann Patienten überall rumliegen, überall, auf jeder Liege, die wir hatten. Im Flur gab es einen Patient, eine Frau, die entbunden hat. Und dann standen wir da und hatten 15 Frauen und 8 Babys unter 2000 Gramm, die wir alle nicht nach Hause schicken konnten, haben aber nur 9 oder maximal 10 Betten. Und an diesem Tag war mir klar, wer A sagt, muss auch B sagen, wer Geburtshilfe baut, muss auch eine Kinderabteilung bauen. Und ich habe echt gedacht, Gott, du hast Humor, ne? Auf unserem Krankenhaus steht dieses Lied, das wir auch immer in unseren Team-Meetings singen, Great Things He Has Done, Greater Things He Will Do. Großes hat er getan, Größeres wird er tun. Und ich habe im Januar, als wir neu gestartet sind, zu unserem Team gesagt, ich habe Angst, diese zweite Zeile zu sagen, weil eigentlich in all unseren Erwartungen hat Gott schon so viel Größeres getan. Aber wir proklamieren, Größeres wird er tun. Und es war definitiv niemals in meinen wilden Träumen nochmal zu bauen. Aber Gott hat Türen und Toren geöffnet. Die Nachbarn, die Baupläne hatten, haben uns ihr Grundstück verkauft, das wir jetzt irgendwann noch bezahlen müssen. Aber für uns war es wichtig, dass wir einfach in der Nachbarschaft bleiben können, dass wir nicht neue Brunnen und neue Solaranlagen brauchen, sondern die weiterverwenden können. Und dieses Ehepaar hat einfach Ja gesagt, als ich sie angerufen habe und gefragt habe, ob wir bitte ihr Grundstück haben können. So sehen die Pläne aus. Wie es genau wird, weiß ich auch noch nicht. Der Gedanke ist, die rechte Seite wird eine Kinderstation sein, wo wir dann kleine Neugeborene, kleine Frühgeborene, kranke Kinder beherbergen können, auch mit den Eltern, dass wir unsere Krankenbetten am OP wirklich für den OP-Betrieb haben. Und auf der linken Seite wird es unten eine große Turn- und Spielhalle geben, wo wir dann die Kinder ab 6 Monate bis zum Kindergartenbeginn betreuen werden. Wir haben eine Partnerorganisation aus Südafrika, die Ergotherapie macht, und uns ist es einfach wichtig, Kinder frühzeitig zu entdecken, wo sie Hilfe brauchen und Unterstützung, dass wir sie fördern können, dass wir ihnen Fingerfertigkeiten, Feinmotorik mit auf den Weg geben, die sonst einfach verloren geht, um dann, wenn sie in den Kindergarten kommen und die Schule anfangen, dass sie dann einfach schon bessere Voraussetzungen haben. Obendrauf sollen dann Büros und Therapieräume sein für die Kinder, und wir sind gespannt, wann dieser Besen seine Blüten bekommt. Ja, wir hatten oben die erste Zeichnung vom Krankenhaus, rechts das fertige Produkt, unten links die neue Idee und einfach die Gewissheit, dass, wenn Gott will, Besen blühen, und wenn Gott will, dass wir eine Kinderabteilung bauen, wir auch das noch auf die Beine stellen. Und was mir noch wichtig ist, es soll sich jetzt nicht so anhören, als wäre bei uns alles immer einfach und rosarot. Es gibt auch ganz viele Herausforderungen, aber für jeden Einzelnen von uns gilt, dass das unser Start und das Ziel keine gerade Strecke ist, sondern dass es durch viele Berge und Täler geht und oft die Täler uns nicht so willkommen sind, aber das der Punkt ist, wo wir Kraft sammeln, wo wir lernen, wo wir Wurzeln schlagen, die uns dann wieder weiterhelfen. Ja, vorher, nachher, Jean-Noël Forgelet und seine Frau, die das Projekt ursprünglich mal ins Leben gerufen haben, kommen uns jede Woche besuchen. Sie sind 70, sind irgendwann demnächst auch auf dem Absprung, Madagaskar zu verlassen und in Rente zu gehen. Und sie sind immer wieder total berührt zu sehen, dass ihre kleine Idee, eine Krankenstation zu haben für die Kinder in der Schule, zu diesem riesen Krankenhaus geführt hat, das wirklich nicht nur Einfluss für die Dörfer hat, sondern weiter rausgeht, dass Menschen zu Jesus zieht, dass Leute, medizinisches Personal aus anderen Regionen, anderen Organisationen fortbildet und einfach ein riesen Segen draus geworden ist. Jesus ist der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit, und er ist der gleiche hier im Hunsrück und in Ambuvu. Und bitte schaut nicht auf mich oder auf unser Team, sondern schaut auf den, der das Ganze gemacht hat, und fragt euch, wo in eurem Leben Besen sind, die blühen sollen. Weil, wie gesagt, ist nicht unser Ding, hat einfach Gott uns benutzt. Und noch einmal klicken. Kommt nicht. Okay. Die Frage, die dann noch steht, ist, wo sind die Besen in deinem Leben, die blühen sollen? Und ich wünsche euch, dass ihr das mitnehmen könnt, diesen einfachen Spruch, wenn Gott will, blüht ein Besen, und euch auch dran festhalten könnt und ermutigen lassen könnt, weiterzugehen. Ich habe